RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Der Abriss der maroden A100-Brücke im Berliner Westen verzögert sich weiter. Der Beginn ist jetzt für den frühen Morgen geplant. Der Sprecher der Autobahn GmbH Lippold erklärte in der RBB 24 Abendschau, warum die Brücke nicht einfach gesprengt wird.
Ein Sprengverfahren, das ist sehr aufwendig. Das bedarf einer sehr langen Vorbereitung, einer genauen Untersuchung des Bauwerks. Und die Zeit haben wir gar nicht. Dazu kommt im vorliegenden Fall, dass wir mit solchen Abrissgeräten, wo wir gut von unten rankommen, das Ding viel schneller abräumen können.
Auch der Abriss der Westendbrücke weiter nördlich an der A100 soll heute beginnen. Der US-Sondergesandte Witkoff und der russische Präsident Putin haben über die Lage in der Ukraine beraten. Russischen Medienberichten zufolge dauerte das Treffen im Kreml mehr als 4 Stunden. Thema seien Aspekte einer möglichen Lösung des Konfliktes mit der Ukraine gewesen, hieß es weiter. Zu konkreten Inhalten wurde nichts bekannt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr etwa 6.800 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das entspricht einem Zuwachs von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte der Taten fallen laut Innenministerium in den Bereich Rechtsextremismus. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg-Kirsten sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, es gebe einen erheblichen Anstieg an rechten Jugendgewaltstraftaten an Schulen. Man erlebe eine Verrohung der Gesellschaft. Der RBB wehrt sich gegen Kritik des Berliner Senats an einer Personalentscheidung nach dem Fall Gelbhaar. Die Senatskanzlei als derzeitige Rechtsaufsicht des RBB wirft dem Sender in einem Schreiben vor, gegen den Staatsvertrag verstoßen zu haben. Sabine Müller.
Es geht um den neuen Job von Ex-Chefredakteur David Biesinger. Er war im Zuge der fehlerhaften Berichterstattung über den grünen Politiker Gelbhaar zurückgetreten und leitet jetzt kommissarisch die Hauptabteilung Programmressourcen. Den Vorwurf, das sei nicht staatsvertragskonform, wies RBB-Intendantin Ulrike Demmer auf einer Sitzung des Rundfunkrats entschieden zurück. Der Rundfunkrat begrüßte grundsätzlich, welche strukturellen Konsequenzen der Sender aus der mangelhaften Berichterstattung zieht. Unter anderem sollen redaktionelle Regeln und Abnahmeprozesse überarbeitet und der Umgang mit Quellen verbessert werden. Außerdem soll die Chefredaktion mehr Verantwortung übernehmen.
Der RB Leipzig steht zumindest für eine Nacht auf dem 4. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Die Leipziger gewannen beim VfL Wolfsburg mit 3:2. Die Basketballerinnen von Alba Berlin verloren in den Halbfinal-Playoffs ihr drittes Spiel in Saarlouis mit 52:66. In der Best-of-Five-Serie liegen Albas Frauen damit mit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten. Das Wetter bis zum frühen Morgen wechselnd bewölkt und meist trocken bei 10 bis 7 Grad. Tagsüber zunehmend sonnig bei Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und wir starten mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Und weiter geht's mit der A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Nittendorf und Sinzingen, 2 Kilometer Stau. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Drispenstedt nach einem Unfall gesperrt. A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Drispenstedt, 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nofelden-Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis 20.04. 23:59 Uhr gesperrt. Die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und Ihnen jetzt weiterhin eine gute Fahrt durch die Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg ab jetzt mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Ja, vor einigen Jahren, da kursierte in den deutschen Medien das skurrile Wort Problembär. Vielleicht erinnern Sie sich zum Beispiel noch an den Problembär Bruno. Mittlerweile reden wir in Deutschland nicht mehr über Problembären, sondern immer häufiger über Problemwölfe. Lange Zeit gab es in Deutschland ja gar keine einheimischen Wölfe. Seit einigen Jahren wächst die Population aber wieder. 209 Wolfsrudel zählte der letzte Wolfsbericht einer Beratungsstelle in Deutschland. Und einige dieser Wölfe werden immer wieder zu Problemwölfen, reißen Nutztiere wie Schafe und Ziegen oder halten sich in der Nähe von Siedlungen auf. Doch der Umgang mit diesen Wölfen ist in Deutschland nach wie vor sehr streng geregelt. Es gibt strenge Schutzregeln. Aber das könnte sich jetzt bald ändern, denn der Bundesrat, der drängt zunehmend darauf, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Und auch auf EU-Ebene hat sich beim Wolfsschutz in letzter Zeit einiges getan. Jasper Speck berichtet über den neuen Blick auf Problemwölfe.
Hört man in Brandenburgs Wäldern dieses Geräusch, dann könnte sich in Zukunft dieses Geräusch immer öfter dazugesellen. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die rechtlichen Voraussetzungen für einen schnelleren Abschuss von Wölfen zu schaffen. Die EU hat schon beschlossen, den Schutzstatus des Wolfes herabzustufen. Von streng geschützt auf geschützt. Allerdings muss das noch in eine EU-Richtlinie gegossen werden. Erst dann kann Deutschland das Jagen der Wölfe erlauben. Das ist derzeit noch verboten. Gregor Bayer, Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft des Landes Brandenburg, begrüßt den Schritt des Bundesrates.
Und damit kann man sagen, jetzt ist eigentlich der Weg von der politischen Willenserklärung her frei. Also der Eingriff in den Bestand, in einzelne Tiere, die Bürokraten sagen Entnahme, man kann aber auch sagen durch Jagd letzten Endes, das ist ja der Weg, der ist jetzt endlich möglich, der war bislang versperrt.
Im November vergangenen Jahres sollen es über 1600 Wölfe in Deutschland gewesen sein. Das sind nahezu doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Als Wolfsland Nummer 1 gilt Brandenburg mit fast 60 Rudeln. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fordern ein, wie sie es nennen, regional differenziertes Bestandsmanagement. Damit ist ein kontrollierter Abschuss der Wölfe gemeint, um die Population klein zu halten. Axel Kruschat vom Naturschutzbund BUND kritisiert diese Pläne. Würde der Wolf leichter zum Abschuss freigegeben werden, wie es die Bundesländer fordern, dann hätte das gravierende Folgen für die Wolfspopulation.
Wenn jetzt auch noch eine Bestandsjagd, also eine Quotenjagd dazukommt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass durch diese Maßnahmen die Population wieder aussterben würde. Der Wolf würde dadurch in Deutschland wieder aussterben.
Kruschat nennt das, was die Länder fordern, Symbolpolitik und nimmt stattdessen die Tierhalter in die Pflicht.
Die überwiegende Risszahl findet bei nicht geschützten oder unzureichend geschützten Herden statt. Und daran müssen wir arbeiten und nicht daran, ob wir jetzt irgendwie 50 oder 100 Wölfe pro Jahr in Brandenburg schießen dürfen, weil das ist A nicht möglich und B würde es gar nicht dazu beitragen, dass Weidetierrisse weniger werden. Sie müssen trotzdem immer noch einen Zaun bauen.
Bis die Jagd auf den Wolf eröffnet wird, dauert es noch eine Weile. Und in welchem Umfang sie erlaubt sein wird, auch in Brandenburg, das wird sich zeigen.
So ganz sofort muss der Wolf also noch nicht um seine Existenz fürchten. Dennoch, Umweltschützer, wir haben sie gerade auch schon im Beitrag gehört, die sind natürlich besorgt, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung und in der Politik nun zunehmend dreht und die Sympathie sich verschiebt, weg vom schützenswerten Wolf hin zu den Nutztieren, die gerissen werden. Über diese Bedenken hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit Sibylle Klenzendorf gesprochen. Sie ist Programmleiterin für Wildtiere beim Worldwide Fund for Nature, WWF Deutschland. Und er hat sie gefragt, ob das eine Zeitenwende im Umgang mit dem Wolf ist.
Der Wolf ist immer noch eine gefährdete Art. Und dieser Antrag ist eigentlich ein Zeitgeist des Populismus. Es ist nämlich immer noch eine geschützte Art, die in einem günstigen Erhaltungszustand sein muss. Und das heißt, dass man nicht so einfach drauf losschießen kann.
Aber dass der Schutzstatus in der Berner Konvention des Europarates abgesenkt wurde, eine Stufe, ist ja nicht per se ein Einknicken vor einer Anti-Wolf-Lobby gewesen, sondern wohl Ergebnis der Tatsache, dass eben sein Vorkommen von Jahr zu Jahr in Deutschland wächst und das es inzwischen mehr als 200 Rudel in Deutschland gibt, zeigt ja, dass die Schutzbedürftigkeit vielleicht nicht mehr so groß ist wie am Anfang der neuen Ausbreitung.
Ja, das ist richtig, dass die Wolfspopulation ansteigt, aber es gibt ja Kriterien unter dieser EU-Gesetz FFH-Richtlinie und auch für die Berechnung des Schutzstatuses. Mhm. Und unter diesen Kriterien hat eben der Wolf noch nicht den günstigen Erhaltungszustand in Deutschland erreicht. Es gibt jetzt im Juli einen Bericht, der an die EU geliefert werden wird und den hätte man eigentlich abwarten müssen. Und der, soweit wir das von der Umweltministerkonferenz letztes Jahr gehört haben, wird eben nicht besagen, dass der Wolf in Deutschland einen günstigen Erhaltungszustand hat. Und diesen Bericht hätte man sowieso erst abwarten müssen, bevor man diese Entscheidungen angeht. Aber das ist leider nicht der Fall gewesen.
Nun gab es, wenden wir mal den Blick auf die Opfer des Wolfes in Mecklenburg-Vorpommern allein, im ersten Halbjahr 2024 42 Rissvorfälle, bei denen 159 Tiere getötet wurden. Spüren die Wolfsmanager vor Ort, spüren Sie als Programmleiterin beim WWF nicht die wachsende Sorge um Weidetiere und dass bei mehr Rissen durch mehr Wölfe eben Zäune oft keinen ausreichenden Schutz mehr bieten?
Doch, natürlich sind wir da besorgt, aber es hat sich auch gezeigt, dass wenn Wolfsschutz, also durch Zäune oder Herdenschutzhunde betrieben wird und wenn es richtig nach den Standards betrieben wird, die Risse um fast 90% zurückgehen. Und wenn es wirklich Tiere gibt, die dann gelernt haben, den Herdenschutz zu überwinden, gibt es auch jetzt schon rechtskonforme Maßnahmen, um den Wolf entnehmen zu können. Dieses Tier, das der Problemwolf ist. Aber was jetzt angestrebt wird, eine Jagd flächendeckend oder ungezielt und nicht nur auf Problemwölfe abgezielt, hat man auch in anderen Ländern gesehen, dass es das Problem sogar verschärfen kann. Wenn man einen Rudel hat und zum Beispiel das Leittier rausschießt, dann ist das Rudel ungeführt und kann noch mehr Risse anrichten oder auch zum Beispiel sich noch mehr vermehren. Weil wenn zum Beispiel die Alpha-Weibchen rausgeschossen, dann werden alle anderen Weibchen in diesem Rudel auch schwanger. Also dieses ungezielte Management oder die ungezielte Jagd wird den Herdenschutz oder die Risse nicht verringern, gerade im Gegenteil.
Aber besteht nicht auch die Gefahr, dafür gibt es ja auch Anzeichen, dass wenn der Staat nicht rechtlich reagiert, Problemwölfe schneller entnimmt, es einen Trend zur Wilderei geben wird und dann natürlich gar kein Wolfsmanagement mehr möglich ist. Man hat in Mecklenburg-Vorpommern zwei Rudel gewissermaßen vom Radar verschwinden sehen und das deutet ja auf Wilderei hin.
Auf jeden Fall. Und wir sagen ja auch, dass diese Schnellabschussrichtlinie, die ja letztes Jahr schon länger eingeführt wurde, die hätte mit einer konkreten Ausarbeitung und Handweisung besser umgesetzt werden müssen. Die ist auf jeden Fall unvorbereitet eingeführt worden, aber diese eigentliche Richtlinie war richtig. Und wenn man sie gut umgesetzt hätte zu den Standards, wie sie eigentlich hätte umgesetzt werden sollen, wäre das richtige Werkzeug gewesen. Aber jetzt zu sagen, das hat nicht funktioniert, ist eigentlich auch nicht korrekt, weil man es gar nicht korrekt bis jetzt umgesetzt hat oder auch dann korrigiert, was hätte verbessert werden müssen. Und jetzt generell dann zu sagen, wir schießen einfach querbeet, das wird das Problem nicht lösen.
Frau Klenzendorf, Sie kämpfen für Wildtiere, schützen Sie. Mal so gefragt, sind Wildtiere edlere Geschöpfe als Lämmer, weil die vor Menschen genutzt werden? Sind Lämmer deshalb weniger schutzbedürftig, obwohl es doch emotionale Bindungen nicht nur vom Schäfer, sondern von vielen Menschen an sie gibt? Oder sind wir alle einfach Opfer der alten Märchen vom bösen Wolf?
Nein, auf keinen Fall. Es ist das Tier des Lammes schützenswert, aber der Wolf eben auch. Und es gibt Wege in die Koexistenz von beidem. Bedeutet Arbeit, es bedeutet auf jeden Fall Kompromisse auf beiden Seiten und gute Zusammenarbeit. Aber es gibt Lösungen und es gibt ja auch schon gute Beispiele, wo diese Koexistenz funktioniert. Und diese Beispiele muss man eigentlich fördern und ausbreiten in den anderen Regionen.
Sagt Sibylle Klenzendorf, Programmleiterin für Wildtiere beim Worldwide Fund for Nature, WWF Deutschland. Ja, und bei solch umstrittenen Themen, da lohnt sich ja manchmal auch ein Blick ins Nachbarland. Wie wird zum Beispiel in Schweden mit den Wölfen umgegangen? Dort gibt's schon länger die sogenannte Lizenzjagd. Unsere Korrespondentin Sophie Donges war vor einiger Zeit dabei und hat einen Freizeitjäger begleitet.
Für den Freizeitjäger Jonas ist die Wolfsjagd eine Pflicht. Es gibt einfach zu viele, sagt er, und sie würden ordentlich Schaden anrichten. Wir haben einen Elchkalb entdeckt. Es war halbtot. Den Spuren zufolge wurde es von zwei Wölfen über 800 Meter gejagt. Auf den letzten Metern wurde es 10-mal zu Boden gerissen. Vor der Jagd bekommt der Schwede seine Position zugewiesen. Jonas trägt einen weißen Tarnanzug, damit er im schneebedeckten Wald nicht gleich auffällt. Jagdsaison auf die Wölfe ist in Schweden immer von Anfang Januar bis Mitte Februar. Jonas und seine Jägerfreunde vermuten zwei Tiere auf der umstellten Fläche. Zwei Hunde und 150 Jäger haben sich auf 10.000 Hektar verteilt. In den letzten Jahren sind immer zwischen 25 und 30 Wölfe zum Abschuss freigegeben worden. Der Bestand liegt derzeit bei schätzungsweise 375 Tieren im ganzen Land. Vor 25 Jahren waren es gerade mal 50 Wölfe in Schweden. Heute sind es zu viele, flüstert Jonas, während er konzentriert in die Ferne schaut.
Wir liegen weit über dem günstigen Bestand von 300 Tieren und da muss die Population so verwaltet werden, dass es für die Menschen in Schweden gut ist.
Ganz unumstritten ist die Wolfsjagd auch in Schweden nicht. Deshalb möchte Jonas nur mit seinem Vornamen genannt werden. Umweltschützer fordern alternative Maßnahmen, um Schafe oder andere Tiere zu schützen. Die lizenzierte Jagd begründet die zuständige Umweltbehörde so. Sie trage dazu bei, ein Gleichgewicht zwischen menschlichen Interessen und politisch festgelegten Zielen zum Schutz der großen Raubtiere herzustellen. So sieht es auch Jonas.
Jagd ist Jagd, es kann alles passieren. Es kann sehr ruhig sein und sehr leise sein. Und dann passiert es einfach. Binnen 10 Sekunden gibt es eine Chance zu schießen und dann ist die Jagd vorbei.
Oft stehen sie tagelang im Wald bei ordentlich Minustemperaturen. Dieses Mal haben die Jäger am Ende Erfolg, so Jonas. Erst haben wir Schüsse gehört und dann durch das Walkie-Talkie erfahren, dass auf einen Wolf geschossen wurde. Die Hunde sind wieder an der Leine und der Wolf liegt erlegt am Boden. Die Jagd ist geglückt. Der zweite Wolf wird kurz danach erlegt. Traditionell werden die Tiere auf Tannenzweigen aufgebahrt. Ein Arzt untersucht sie. Der Schütze bekommt am Ende das Fell.
Unsere Korrespondentin Sophie Dong ist darüber, wie in Schweden mit dem Thema Wolfsjagd umgegangen wird. Die Zeit, es ist 2.16 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Seit Mittwoch, da steht er, der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Doch wie innovativ und wie zukunftstauglich ist der eigentlich? Darüber hat mein NDR-Kollege Andreas Sperling mit der Transformationsforscherin Maja Göpel von der Leuphana-Universität in Lüneburg gesprochen. Das Koalitionsverhandlungsteam rund um Friedrich Merz, Saskia Esken oder Markus Söder besteht ja weitgehend aus altbekanntem Personal der Parteien. Kannst denn damit trotzdem auch Richtung Zukunft gehen?
Also wenn man beobachtet, wer wie lange schon dabei gewesen ist, da hätte vielleicht die eine oder andere neue Figur ganz gut dazwischen gepasst und vor allem die eine oder andere wirklich Leuchtturmidee. Also zu sagen, wir stehen für ganz bestimmte, klare Ideen darüber, wie Deutschland in 10, 15 Jahren aussehen soll, um dann eben auch sagen zu können, wie die Maßnahmen, die drinstehen, wichtige Schritte dahin bedeuten.
Ja, also stehen denn die Zeichen dann auf Durchstarten oder eher auf Durchwurschteln?
Na, ist schon ziemlich viel gewurschtelt. Also wenn man sich überlegt, dass die Kasse ja voll gemacht wurde vorher und dann überlegt wird, wo sind da die großen Projekte? Also Energiewende war ja etwas, wo wir jetzt sogar noch international Lob bekommen haben von der Internationalen Energieagentur. Da sind dann wieder eher so Sachen wie, ach, lass uns das Gas wieder ganz stark priorisieren, wo man sich auch fragt, wieso eigentlich? Wir hatten doch auch gute Gründe jenseits des Klimas zu sagen, dass mit der Gasabhängigkeit vor allem, dann steht da günstiges Gas drin, da muss man ja gleich hinhören und fragen, wo soll das denn eigentlich herkommen? Bitte nicht wieder aus Russland. Und dann zu überlegen, warum werden dann Gaskraftwerke nicht wenigstens wasserstoff-ready? Das war ein Riesenthema. Also wie kriegt man das auf die nächste Technologie hingedacht, wenn man eine Infrastrukturinvestition vornimmt? Dann das Heizungsgesetz wird abgeschafft, steht drin. Was anderes soll wieder eingeführt werden. Das fühlt sich so ein bisschen wie Geschummel an, weil man ja so doll getrommelt hat. Das muss alles weg. Aber was anderes soll wieder dazukommen. Lieferkettengesetz ist so ein bisschen ähnlich, wo ich das Gefühl habe, wenn man genau liest, denkt man, da musste jetzt richtig reingeredet werden, dass man was Falsches wegmacht. Aber man ersetzt es mit was eine ähnliche Wirkung haben soll. Und insgesamt fehlt dann eben so der Gedanke darüber, wie die einzelnen Maßnahmen in einem Paket jetzt endlich diese Beschleunigung finden können. Wir haben alle gewünscht, dass Dynamik und Durchbruch jetzt reinkommt.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass fast alle Vorhaben in diesem Vertrag unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Ist das dann eigentlich eine Mogelpackung?
Auf jeden Fall gibt es ja an vielen Stellen dann genau das richtig harte Aushandeln noch Thema in die Zukunft verlagert. Und dann ist es natürlich die große Frage, wie wird das ausgehen? Inklusive, was ja auch auf dem Tisch liegt, was, glaube ich, wichtig ist zu beachten, wie wird die private Kofinanzierung gemacht? Also wenn wir überlegen, wer soll in Zukunft dann Zinsen bezahlen, dann ist es natürlich eine große Entscheidung, ob ich sage, ich nehme das über den Anleihenmarkt auf oder ich nehme im großen Teil im privaten Sektor auf, der dann gerne eben bis zu, da wird ja von 8-10% Rendite gesprochen. Das zahlen dann natürlich auch zukünftige Nutzerinnen und Nutzer oder eben zukünftige Generationen gleich wieder mit. Das heißt, wie wird die Finanzierung gestrickt, ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich, wo kommt insgesamt die Summe her, um die ganzen Versprechen, insbesondere die Steuersenkungen, dann tatsächlich gegenzurechnen?
Eines ist ja wirklich neu. Es kommt ein neues Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Ist denn das eine Chance, das Land wieder auf Vordermann zu bringen?
Das fand ich klug tatsächlich, weil vor dem letzten Koalitionsvertrag hatten wir schon eine Allianz von Personen zusammengebracht, die gesagt haben, es wäre super, wenn wir dieses transformative Regieren als so eine Querschnittsaufgabe sehen, wo wir die technologischen neuen Möglichkeiten mit der besseren Zielerreichung, der Wirkungsorientierung zusammendächten. Also nicht Digitalisierung qua Digitalisierung willen. Und dann macht man die alten bürokratischen Prozesse eben schön in den Rechner rein, sondern erst zu überlegen, wie können wir effektiver Ziele erreichen, um dann zu sagen, wie können die Technologien das noch beschleunigen. Und wenn wir diesen Unmut zum Beispiel im Lieferkettengesetz, in den Reporting, in den Nachhaltigkeitsberichterstattungen sehen, hatte das immer etwas mit beiden zu tun. Dass die Umsetzung kompliziert ist an vielen Instanzen, muss man parallel Bericht erstatten, dann noch mit Papierform und so weiter. Da sehe ich eine richtig gute Chance drin, wenn es klug gemacht wird.
Es kommt ja nun generell auch auf zweierlei an, nämlich die künftige Regierung muss die richtigen Weichen stellen und sie muss die Menschen im Land dabei mitnehmen. Wie kann denn das gelingen? Wir wissen ja, Kommunikation ist eine schwierige Sache.
Also da hätte ich mir auch überlegt, wir haben ja sehr klar Umfragen gehabt vor der Wahl. Was drückt den Menschen im Alltag? Das wurde natürlich auch aufgebauscht, indem man erzählt hat, wie schlimm es um die Wirtschaft steht und wie schlimm es dann eben um die gesamte Möglichkeit geht, sowohl soziale Leistungen, aber auch Arbeitsplätze zu sichern. Und da würde ich auch sehr kommunikativ reingehen. Also Gesundheitswesen ist ja etwas, was im Alltag viele beobachten. Ich kriege keine Arzttermine mehr, ich werde nicht mehr gut versorgt, aber die Kosten für eine gesetzliche Krankenversicherung steigen hoch und die Privatkrankenversicherten sind da irgendwie immer so raus, so elegant. Oder eben, wie funktioniert das demnächst mit einer Idee darüber, wie die Rente für mich aussieht. Bei jungen Menschen ganz oben auf dem Zettel, Wohnkostendruck ist ganz oben auf der Sorgenspirale gewesen. Und diese ganzen sozialen Dinge finden sich kaum explizit angesprochen. Bildung, nächstes wichtigstes Thema für die Zukunft. Und da würde ich ganz dringend jetzt nachsteuern wollen, zu sagen, wie wirkt das kurzfristig für Menschen wahrnehmbar im Alltag? Weil das ist ein Stück weit das Versprechen, das hinten rauskommen muss.
Sagt Maja Göpel, Transformationsforscherin der Leuphaner Universität Lüneburg, zur Frage, wie zukunftstauglich der neue Koalitionsvertrag eigentlich ist. Wie sieht ein Bierherz aus? Oder die Lunge eines Covid-Erkrankten? Im Deutschen Medizinischen Museum in Ingolstadt kann man sich das und andere menschliche Präparate gerade ansehen. In einer Ausstellung, die auch die Frage aufgreift, wie man angemessen mit solchen Präparaten wie menschlichen Herzen, Händen, Schädeln in Museen eigentlich umgeht. Daniela Olivares war zu Besuch im Museum.
Können Sie noch zu den Bierherzen zwei Worte sagen? Die haben zwar
eine Gruppe von 8 Personen steht um einen großen Medizinschrank, der hier im Museum zum Schaukasten wird. Darin alles, was der menschliche Körper zu bieten hat. Von Kopf bis Fuß perfekt präpariert. Bleich, ausgeleiert, ausgefranst und deutlich größer als gewöhnlich. So sieht das Münchner Bierherz aus, das im Schauschrank steht. Eine Herzerkrankung, die vor allem Ende des 19. Jahrhunderts in München auftrat. Im Fach darunter eine Covid-Lunge oder ganz oben ein Magengeschwür. Daneben jeweils die gesunden Organe zum Vergleich. Rund 100 Präparate zeigt die Sonderausstellung. Die Macher wollen dabei der Frage nachgehen, ob die Besucher das sehen wollen, ob Museen das zeigen dürfen, berichtet Museumsleiterin Marion Ruisinger.
Wir zeigen am Anfang der Ausstellung nur ein einzelnes Präparat, auch um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, mehr zu sehen oder auch wieder umzukehren. Und dann zeigen wir die Präparate erst einmal in der Fülle und Dichte einer Lehrsammlung, in einer großen Vitrine. Umgeben wird dieses zentrale Element dann von einzelnen Präparatpräsentationen in immer unterschiedlichen thematischen Zusammenhängen.
Die Besucher der heutigen Führung bleiben auch danach noch stehen und diskutieren miteinander.
Meiner Meinung nach muss man nicht reingehen, aber wenn man reingeht und wenn es einen interessiert, dann ist es furchtbar interessant.
Grundsätzlich ist es okay, aber eigentlich ist es schöner, denke ich, für Leute, die keine Ahnung haben, wenn sie so eine Führung mitmachen.
Das ist ja auch nicht jetzt irgendwie heischend nach Aufmerksamkeit.
Ich bin dafür, ich würde es zeigen.
Ein wichtiger Punkt für alle, die Art der Präsentation. Die Ausstellung arbeitet mit viel Weiß, ist sehr schlicht und unaufgeregt. Ob Herzen, Schädel und auch Embryonen, kein Exponat ist reißerisch, nichts provozierend. Wichtig für Museumsleiterin Marion Reusinger, der Mensch hinter den Präparaten soll nicht vergessen werden. Ihre Geschichte zu erzählen oder gar Namen zu nennen, sei jedoch oft schwierig, dass sich die Organe und Körperteile nicht zuordnen lassen, sagt sie. Doch an einem Ausstellungsstück ist das gelungen.
Wir haben in unserer Sammlung ein paraffiniertes Herz, an dem der Name des Verstorbenen hängt mit Diagnose und Sterbedatum. Und so konnten wir dann Schritt für Schritt diesem Herzen seine Biografie zurückgeben, die nach Mannheim führt, zu einem 29-jährigen Elektromonteur, der 1913 verstorben ist.
Sein Herz ist nun Teil der Ausstellung. Zusätzlich zu den menschlichen Präparaten gibt es einen Audioguide von Medizinern des Klinikums Ingolstadt. Für die Besucher heute ist klar, sie kommen wieder.
Ich finde sie sehr interessant von den Präparaten, die da sind.
Ganz faszinierend.
Sehr spannend. Ich bin begeistert.
Am Ende der Führung sind die Besucher aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Dieser wird dann wissenschaftlich ausgewertet. Die Ergebnisse sollen bei weiteren Ausstellungen berücksichtigt werden.
Daniela Olivares über die Sonderausstellung unter dem Titel Ansichtssache – Menschliche Präparate im Museum. Sie ist noch bis Anfang nächsten Jahres im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt zu sehen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. Tja, das war eine unterhaltsame Partie zum Auftakt des 29. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder auswärts 3:2 beim VfL Wolfsburg. Kurz nach der Pause führten die Gäste schon mit 3:0 und dann kam Wolfsburg nochmal ran. Da wurde es ein bisschen zu unterhaltsam, fand Leipzigs Trainer Jolt Löw.
Ja, ein bisschen, ja. Ich habe etwas Ruhiges gewünscht, glaube ich. Nach 3:0 habe ich eigentlich gedacht, dass wir das Spiel mehr kontrollieren werden und das Sieg einfach mal noch klarer und sauberer nach Hause bringen. Aber Wolfsburg hat extrem viel getan, für die zweite Halbzeit nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Die haben alles reingeworfen und Bälle ist einfach in die Box geflogen die ganze Zeit. Weil mit diesem Druck umzugehen und dieser Sieg trotzdem noch nach Hause zu fahren, das ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs.
Die liegen jetzt vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt nach der vierten Niederlage in Folge 12. und kann sich langsam von seinen Europacup-Ambitionen verabschieden. Knappes Statement von Kapitän Maximilian Arnold.
Offen und ehrlich gesagt, wenn es bescheiden läuft, läuft es sehr bescheiden.
Ja, und bescheiden gelaufen ist es in der zweiten Liga auch für den Hamburger SV. Der hätte den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen können, hatte aber nicht. 2:4 gegen Eintracht Braunschweig, das war die erste Heimniederlage der Saison. Hendrik Lückhoff war für uns dabei.
Die Frühjahrsmüdigkeit der vergangenen Jahre beim HSV, sie schien in diesem Jahr überwunden, aber gegen Braunschweig ein Rückfall in alte Muster. Kaum eigene Chancen und dazu immer wieder anfällig. HSV-Trainer Merlin Polzin will von dem Gerede, dass womöglich wieder im Frühjahr der Aufstieg verspielt wird, nichts hören.
Ich glaube, es ist normal, dass in Hamburg oder generell dann von außen gesprochen wird. Wir haben in den guten Phasen, die wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr, sehr häufig hatten, davon gesprochen, dass wir uns von außen nicht anstecken lassen, sondern dass wir in unserem Einfluss- und Kontrollbereich bleiben. Und genauso ist es auch nach der Niederlage.
Zur Pause lag der HSV mit 0:2 zurück. Bell traf, Hefti erzielte zudem ein Eigentor. Im zweiten Durchgang sorgte Selke für den Anschluss, ehe Braunschweig kurz vor Schluss mit einem Doppelschlag von Baas und Philipp das Spiel entschied. Selkes Tor danach zum 2:4 war nicht mehr entscheidend. Braunschweigs Trainer Daniel Scherning war stolz auf sein Team.
Die Art und Weise war top von uns. Wir haben uns sehr viel vorgenommen hier heute und fast alles auch so auf den Platz bekommen. Als erste Mannschaft hier gewonnen. Und wie gesagt, das völlig verdient nach einer Top-Leistung von uns.
Die Braunschweig viel Rückenwind im Abstiegskampf gibt. Der HSV bleibt trotz des Dämpfers im Aufstiegsrennen Tabellenführer.
Weil nämlich der 1. FC Köln nur unentschieden gespielt hat, 1:1 in Fürth. Einen Punkt liegen die Kölner noch hinter dem HSV. Und besser hätte es auch für die Kölner Haie laufen können in den Playoffs der deutschen Eishockey-Liga. Die Kölner hätten in Ingolstadt den Einzug in die Finalserie klar machen können, aber sie haben 0:3 verloren, Kapitän Moritz Müller.
Wir waren nicht so eiskalt wie die Spiele vorher, haben viele hochkarätige Chancen liegen lassen. Und so gewinnt Ingolstadt dann heute ein hart umkämpftes Spiel.
Das heißt dann auch, Ingolstadt ist wieder dran. Nach Siegen steht es nur noch 3:2 für die Haie in dieser Halbfinalserie. Es bleibt aber dabei, sie brauchen nur noch einen Sieg und Spiel 6 findet nun wieder in Köln statt. Die deutschen Tennisspielerinnen haben die Finals im Billie Jean King Cup verpasst. Ohne ihre Nummer 1 Eva Lys haben sie in der Qualifikation in den Niederlanden 2 Pleiten kassiert. Mehr dazu von Peter Sänger.
Den Haag war für die deutschen Tennisdamen keine Reise wert. Nachdem das Auftaktmatch der Qualifikationsionsrunde gegen die Niederlande mit 0:3 verloren ging, machte es Jule Niemeyer im Auftaktspiel gegen Großbritannien nicht besser. Sinead Cartel war zu stark. Mit 4:6 und 2:6 unterliegt die Dortmunderin. Mit dieser Pleite war klar, Deutschland kann nicht mehr Erster der Dreiergruppe werden, gehört somit nicht zu den 8 besten Teams fürs Finalturnier in China. Der Status Gruppenletzter war dann nach dem zweiten Einzel klar, als Tatjana Maria gegen Katie Bulter 6-1, 3-6 und 1-6 verloren hat. Somit auch die Niederlage gegen Großbritannien feststand.
Und so geht's nun in die Playoffs um den Klassenerhalt. Die finden dann im November statt. Und dann noch zum Basketball, zur Königsklasse der Euroleague. Da kann der FC Bayern die Playoffs nur noch über einen Umweg erreichen. Über die Play-Ins nämlich. Denn die Hauptrunde, das steht jetzt fest, haben die Münchner auf Platz 9 beendet. Nun geht's am Dienstag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad. Beim Sieg müssten die Bayern dann drei Tage später in Paris oder Madrid antreten. Nur wenn sie beide Spiele gewinnen, sind sie in den Playoffs dabei.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Jan Möller.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Deutschland und andere Länder haben der Ukraine weitere Militärhilfen zugesagt. Der geschäftsführende Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte beim Treffen der Rammstein-Gruppe in Brüssel an, Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T sowie Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Aufklärungsdrohnen zu liefern. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Zudem wird seinen Angaben zufolge an mittel- und langfristigen Zusagen gearbeitet. Dabei geht es um mehr als 1100 Radarsysteme zur Bodenüberwachung. Der britische Verteidigungsminister Healey bestätigte, die Gruppe aus rund 50 Nationen habe sich auf weitere Hilfen im Wert von insgesamt 21 Milliarden Euro verständigt. Ob die Zusagen reichen werden, um der Ukraine eine effektive Fortsetzung des Kampfes gegen Russland zu ermöglichen, ist allerdings unklar. Grund ist der Kurs von US-Präsident Trump, der bislang keine neuen Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt hat und Kiew und Moskau stattdessen in Verhandlungen über einen Waffenstillstand bringen will.
Europa will deutlich aufrüsten. Woher das Geld dafür kommen und wie es am besten eingesetzt werden soll, darüber beraten heute die EU-Finanzminister am zweiten Tag ihres informellen Treffens in Warschau. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Kanada und die USA wollen im Mai über ein neues Handelsabkommen sprechen. Das hat der kanadische Premierminister Carney mitgeteilt. Er verwies darauf, dass der aktuelle Zollstreit mit den USA für die kanadische Wirtschaft schon spürbar ist. Die USA haben Zölle auf kanadischen Stahl, Aluminium und Autos erhoben. Die Regierung in Ottawa reagierte mit Zuschlägen auf amerikanische Produkte. In Athen ist vor dem Hauptsitz von Hellenic Train, der wichtigsten privaten Eisenbahngesellschaft in Griechenland, eine Bombe explodiert. Bei dem Anschlag wurde aber offenbar niemand verletzt. Aus München Lisa Weiß.
Zuvor hatte ein anonymer Anrufer griechische Medien informiert, dass in gut einer halben Stunde dort eine Bombe hochgehen werde und versichert, das sei kein Scherz. Die Behörden hatten daraufhin die betroffene Straße abgesperrt. Bisher hat sich niemand zu dem mutmaßlichen Anschlag bekannt. Hellenic Train steht seit dem Eisenbahnunglück von Tempi vor rund 2 Jahren in der Kritik, dem schwersten in der Geschichte Griechenlands. Dabei waren 2 Züge zusammengeprallt, etwa 60 Menschen starben.
Und das Wetter in Deutschland. Meist trocken, in Niedersachsen und Ostwestfalen vermehrt Nebel, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich bei 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Drispenstedt nach einem Unfall gesperrt, dadurch 3 Kilometer Stau. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Lohfelden-Türkesmühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und die A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Dristenstedt 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Ihnen weiterhin gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Sie treten in Tarnkleidung auf, trainieren gemeinsam auf Feldern oder in Wäldern. Auf den ersten Blick wirken sie wie harmlose Sportgruppen. Doch was sich hinter diesen sogenannten Active Clubs verbirgt, ist alles andere als harmlos. In unserem Tagesschau-Podcast 11KM mit Lukas Waschbüsch geht es jetzt um das Konzept hinter diesen sogenannten Active Clubs.
Boxen, Jiu-Jitsu, Kampfsport hält fit. Was aber, wenn es um mehr geht und der Kampfsport politisch genutzt wird? Junge Männer trainieren für Überfälle und den großen Systemumsturz. Experten beobachten, wie sie sich überall in Deutschland organisieren. In erstmal harmlos anmutenden sogenannten Active Clubs. Sicherheitsbehörden warnen vor neuen rechtsextremen Netzwerken. SWR-Reporter Florian Barth hat versucht, in die Szene einzutauchen. Er erzählt, wie sich solche Kampfsportclubs organisieren, wie gefährlich sie wirklich sind und was Adolf Hitler damit zu tun hat. Hallo Florian.
Hallo.
Und wir starten im vergangenen Sommer in Leipzig beim Christopher Street Day.
Vom Hauptbahnhof in Leipzig sind tausende Menschen an diesem heißen Sommertag unterwegs gewesen. Und im Inneren des Bahnhofs wurden schon am frühen Morgen eine Gruppe von rechtsextremen Neonazis eingekesselt. Die rechtsextremen Neonazis sind nach Leipzig angereist, um gegen den CSD zu demonstrieren. Im Sommer 24 wurde häufig, vor allem in Ostdeutschland, aufgerufen, gegen den Christopher Street Day zu demonstrieren. Und in diesen Gruppen wurde dazu aufgerufen, zum Beispiel nach Leipzig zu kommen.
Der Christopher Street Day ist für viele ein Festtag im besten Sinne des Wortes. Ein Tag, an dem Schwule, Lesben und alle anderen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, unbeschwert gemeinsam auf die Straße gehen können und für Anerkennung demonstrieren. Diese Unbekümmertheit hat heute in Leipzig allerdings gefehlt. Rechtsextreme hatten eine Gegendemonstration angekündigt.
Die erste Demo gegen einen Christopher Street Day gab es letzten Sommer im Bautzen. Da gab es auch Bilder von vor allem jungen Männern, die martialisch aufgetreten sind, haben dagegen demonstriert, haben die Demo-Teilnehmer bedroht. Und in Leipzig wurden die Rechtsextremen ziemlich zeitig eingekesselt, konnten also gar nicht demonstrieren. Ich bin dort auch hingereist, um mir dieses Phänomen anzuschauen. Und dort hat man auch T-Shirts gesehen mit dem Slogan Active Club, Get Active, also werde aktiv.
Get Active, hast du gesagt. Active Club, das klingt ja erstmal nach Sportbegeisterung und nicht unbedingt nach Rechtsextremismus. Wie genau sehen diese T-Shirts aus?
Das Logo der Active Club, so ist es auch auf den T-Shirts zu sehen, ist quasi ein Kreuz. Da steht drunter Active Club oder AC. Meist ist da ein Messer drauf zu sehen und drei Pfeile. Und wichtig dabei ist zu sagen, dass dieser Dolch zu sehen ist. Laut Experten an den Dolch der Hitlerjugend erinnert.
Okay, und jetzt mal abgesehen von den grafischen Elementen, was steckt denn hinter diesem Slogan Get Active? Und was sind denn eigentlich diese sogenannten Active Clubs?
Active Club, Get Active soll quasi junge Männer, vor allem Männer, dazu motivieren, zusammenzukommen, gemeinsam Sport zu machen, gemeinsam fit zu werden, ihre Männlichkeit zu finden und sich in Kleingruppen bundesweit, weltweit zusammenzufinden und Sport zu machen, wandern zu gehen, zu trainieren, im öffentlichen Raum zu trainieren, aber auch in Fitnessstudios. Mhm. Und der gemeinsame Nenner ist, gemeinsam Sport zu treiben und fit zu werden. In Deutschland beobachtet man die Active Club Bewegung seit letztem Frühjahr. Das heißt, da sind erste Telegram-Gruppen entstanden, wo dazu aufgerufen wurde, dass man zusammenkommen soll, um gemeinsam Sport zu treiben, um sich in der Gemeinschaft zu finden. Da gab es erst eine zentrale Gruppe und daraus sind dann Untergruppen entstanden, bundesweit.
Und du hast ja dieses Phänomen zusammen mit Kollegen genauer angeschaut und wolltest unter anderem rausfinden, was hinter diesen Active Clubs steckt. Wie seid ihr da gestartet?
Also im letzten Sommer sind wir auf dieses Thema gekommen, weil im Bundestag die Fraktion der Linken eine Anfrage gestellt haben im Kontext rechtsextremer Kampfsport, Active Clubs, die Frage an die Bundesregierung gestellt, wie gefährlich sind diese Active Clubs im rechtsextremen Spektrum. Das war zum Zeitpunkt der Europameisterschaft und die Bundesregierung hat geantwortet und hat sich besorgt gezeigt. Was immer ein Hinweis ist, okay, man sollte sich das genauer anschauen. Und zum gleichen Zeitpunkt haben viele Experten angefangen davor zu warnen, dass es eine Bewegung ist, die aus den USA nach Europa schwappt und hier zum Problem werden könnte. Rechtsextreme haben schon immer Kampfsport betrieben, haben sich immer zusammengefunden. Jetzt sagt man, das ist ein neues Phänomen. Man versucht, nicht die Ideologie nicht so nach außen zu tragen.
Es soll nicht um Politik gehen. Es soll darum gehen, dass man weniger politisch agiert, um sich auch weniger zu streiten, um mehr Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen rechtsextremen Gruppierungen.
Sagt Alexander Ritzmann, ein Experte, mit dem wir gesprochen haben vom Counter-Extremism Project. Er ist Politikwissenschaftler und er hat die erste Studie oder das erste Papier zur Strategie der Active Clubs auch in Deutschland veröffentlicht.
Hier geht es darum, ein Netzwerk von kampf- und gewaltbereiten Rechtsextremen aufzubauen. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, bleibt das beim Faustkampf? Glauben die, dass ein Tag-X-Szenario so aussieht, dass man sich mit der Polizei auf der Straße einen Boxkampf liefert? Oder ist das eben vorgetäuscht, vorgeschoben und tatsächlich geht es um doch eine bewaffnete Miliz, eine bewaffnete Bürgerwehr?
Also was haben wir gemacht? Wir haben uns diese Gruppen angeschaut, wir haben uns gefragt, wer steckt dahinter? Wie viele Leute sind da eigentlich aktiv? Ist es wirklich ein neues Phänomen und wie gefährlich ist das wirklich?
Ihr habt euch für eure Recherche im Netz umgesehen, wie genau sich diese Gruppen über Messenger-Dienste austauschen. Was habt ihr da rausgefunden?
Also, das sagen auch Experten, dass man dahinter jetzt nicht nur lose Gruppen gefunden hat, sondern es wurde ein Active Club Germania als Übergruppe gegründet. Und darin wurde keine rechtsextreme Propaganda, sondern Dinge geteilt zum Thema Flüchtlinge, CSD, Anti-CSD-Bewegungen. Wie man sich das so vorstellen kann, wie man versucht, Menschen zu mobilisieren, die vielleicht eher dem rechtsextremen Spektrum nahestehen. Aber man hat jetzt keine klassischen rechtsextremen Symboliken gefunden, also keine Hakenkreuze oder ähnliches. Und dann wurden bundesweit Untergruppen gegründet und der Content geteilt. Und dadurch konnte man eine Fläche bespielen in einer Geschwindigkeit, die schon überraschend war. Es gab schnell Tausende von Followern und man konnte natürlich über diese Gruppen zum Beispiel den Aufruf, um nach Leipzig zu fahren und gegen den Christopher Street Day zu demonstrieren, in 16 Gruppen gleichzeitig teilen und damit mobilisieren und sagen, es geht eigentlich nur um Sport, aber es geht noch um mehr.
Und diese Gruppen, die, du hast schon gesagt, vordergründig erstmal sich selbst darstellen als Gruppen, in denen es um Sport geht, wie präsentieren die sich?
Martialisch, junge Männer stehen eng zusammen, zeigen ihre Muskeln, sind tätowiert, zeigen aber nie ihre Gesichter, also die Gesichter sind verpixelt. Zum Teil kann man auch Musik finden, die schon auch dem rechten Spektrum zuzuordnen sein könnte. Immer geht's um Aktion, um sogenannte Banner Drops, also sich zusammenzufinden und eine Fahne zu spannen oder einen Banner von der Autobahn runterhängen zu lassen. Und dabei martialisch männlich aufzutreten. Das ist das, was es für mich ganz klar gemacht hat. Man sieht sie beim Trainieren, aber man sieht sie auch, wie sie ihre Muskeln zeigen, um zu sagen, wir sind da, wir stehen zusammen und für uns muss man Respekt haben.
Du beziehst dich da jetzt auf das, was du in verschiedenen Messenger-Gruppen gesehen und gelesen hast, was da also Teilnehmer reingeschrieben oder reingeschickt haben. Darüber hinaus, wie hast du denn versucht, diesen Active Clubs näher zu kommen? Warst du da auch mal bei einem realen Treffen dabei?
Beim Anfang habe ich quasi erstmal nur beobachtet, was ist der Content, und dann wurde immer dazu aufgerufen, werdet aktiv, gründet eigene Active Clubs in eurer Region, ja. Kommt zusammen, wir geben euch das Material. Und dann habe ich immer geschaut, in Rheinland-Pfalz gibt es da einen Active Club, habe jemandem geschrieben, hey, ich würde gerne in Mainz Sport machen, aber die Studios, die ich hier finde, naja, die passen mir halt nicht, ne, politisch. Ich habe nicht gesagt, die sind mir zu links oder so, sondern ich habe gesagt, ja, ich fühle mich da nicht so wohl. Und dann hat man halt sofort eine Antwort bekommen, ja, super, dass du aktiv werden willst. Leider haben wir jetzt in Rheinland-Pfalz gerade keine Leute, aber wir vermitteln dich an jemand anderen. Und dann wurde ich vermittelt an den Active Club Taunus, aber dann nicht mehr über die öffentliche Gruppe, sondern eine Privatperson.
Okay.
Und der hat erstmal ganz unverbindlich geschrieben, ja, wie wir trainieren mit unseren Jungs, 3-4 Mal die Woche, Jiu-Jitsu, woran ich ein Interesse hätte. Und dann haben wir so ein bisschen geplaudert und zwar ganz unverbindlich, nicht politisch.
Dein Kontakt, was hast du so über den rausgefunden?
Wie gesagt, auf den ersten Blick waren es ganz nette Nachrichten, unverbindlich, hat mir auch Sprachnachrichten geschickt, wo und wann sie trainieren. Wenn man sich die Person genauer angeschaut hat, hat man schon in seinem Profilbild gesehen, er posiert in einem Wald und von hinten fotografiert und auf dem Arm hat er das Logo der sogenannten Misanthropic Division, einer international agierenden Neonazi-Gruppe, mit Verbindung zur Atomwaffendivision, gegen die auch schon weltweit ermittelt wurde. Und auf dem zweiten Bild trägt er eine Sturmmaske. Und da fragt man sich dann schon, okay, geht's hier nur einfach um ein bisschen Kampfsport, ja, oder geht's um mehr? Und das Besondere bei ihm war, das finde ich schon auch bedenklich und besorgniserregend, er hat mich ja nicht eingeladen, um in einem öffentlichen Park ein bisschen zu boxen, sondern er hat mich eingeladen in ein Kampfsportstudio nach Oberursel in der Nähe von Frankfurt zu kommen. Also in ein normales Kampfsportstudio, das ist ein ganz unverbindlicher Ort. Und dahin lädt er dann Leute ein, mit denen er trainiert. Und bei unserer Recherche ist es dann aufgefallen, dass sich hinter seinem Nutzernamen andere Profile verbergen. Und dann schaut man weiter und dann sieht man, okay, er hat einen rechtsextremen Podcast, den er auf YouTube veröffentlicht seit Jahren. Sein Twitter-Profil ist voll mit rechtsextremen und schwulenfeindlichen Inhalten. Experten sagen auch immer wieder, alter Wein in neuen Schläuchen, das heißt, eingesessene Rechtsextreme versuchen über Active Clubs an neue Interessenten heranzukommen.
Es gibt also sogenannte Active Clubs, hinter denen offenbar Leute stecken, die schon länger in der rechtsextremen Szene unterwegs sind. Gleichzeitig hast du ja vorhin schon gesagt, dass es ein vergleichsweise neues Phänomen hier in Deutschland ist. Wie ist dieses Phänomen denn entstanden?
Der Ursprung der Active Clubs kommt aus den USA.
Die Vorstellung wurde erstmals im 2020 von Robert Rundle konzipiert, einem Leiter in der Rise Above-Bewegung. Seine Idee war es, eine neue Version von White Nationalism zu erschaffen, den White Nationalism 3.0.
In Deutschland hat sich Jessa Melea vom Think Tank CEMAS als eine der ersten die deutschen Gruppen angeschaut und hat festgestellt, dass diese Strategie, die in den USA ihren Ursprung hat, auch in Deutschland quasi versucht wird anzuwenden, um über diese harmlosen, unpolitischen Sportgruppen Menschen zu radikalisieren.
Die Gruppen sind dezentralisiert. Sie sind über Messaging-Apps vernetzt, aber sie rekrutieren vor Ort. Diese Struktur ist ein Teil ihrer neuen Strategie, die darauf konzentriert, Störungen durch die Polizei zu verhindern.
Patrick Schröder, ein deutscher Rechtsextremist, gilt als Importeur und Ideengeber der Active Club Strategie in Deutschland. Das liegt daran, dass er in einer Szene-Zeitschrift Nationaler Sozialismus heute einen Text veröffentlicht hat, wo er für die Active Club Strategie wirbt und darin hat er einfach aus meiner Sicht den Text aus den USA ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Deswegen sagt man, er hat es nach Deutschland gebracht.
Das heißt, Patrick Schröder ist einer der Köpfe hinter dieser Obergruppe, die ihr gefunden habt und damit auch hinter diesen Untergruppen?
Das ist ja schwer nachzuweisen, wer diese Gruppen gegründet hat. Da muss man auch immer aufpassen, wem man solche Sachen zuschreibt und wie anerkannt Patrick Schröder in der Szene ist. Viele Experten sagen, ja, Patrick Schröder ist ja eigentlich so eine Figur. Ob er diese Gruppen gegründet hat, dafür gibt es keine Belege und eine Presseanfrage dazu hat er nicht beantwortet.
Jetzt haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, diese Active Clubs, die werben mit Freizeitaktivitäten, ganz viel auch mit Kampfsport, mit Stärke, mit Muskelkraft. Du hast es eben schon angeteased, aber ich würde es gerne hier nochmal aufgreifen. Warum diese Verbindung zum Kampfsport?
Also schon im Dritten Reich ging es immer darum, gemeinsam den Körper zu stärken und sich auch für den Kampf bereit zu machen. Und natürlich auch diese Männlichkeitssache. Also Hitler war ein großer Fan des Boxsports und auch von Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu ist eigentlich eine Kampfsporttechnik, die aus Japan kommt, aber Hitler hatte eine Faszination für diese Art von Kampfsport und der Mann, mit dem ich Kontakt hatte über die Active Clubs, hat genau diese Art von Kampfsport trainiert. Ist das ein Zufall? Könnte Zufall sein, aber wahrscheinlich nicht.
Wie ist das denn? Machen die Mitglieder von diesen sogenannten Active Clubs den Kampfsport nur unter sich oder treten die auch bei offiziellen Wettkämpfen an? Was haben euch da Expertinnen und Experten gesagt?
Es geht bei Active Clubs jetzt nicht darum, dass man sich als Verein zusammenfindet und jetzt bei normalen Kampfsportveranstaltungen auftritt. Aber wenn man sich die Akteure anschaut, wie den Mann, mit dem ich Kontakt hatte, dann sieht man, okay, der wirbt für Active Clubs, er ist in einem normalen Studio und er tritt auch bei internationalen Kämpfen auf. Da sieht man natürlich seine rechtsextremen Tattoos nicht, weil er langärmelige T-Shirts trägt, langärmelige Hosen. Also man will natürlich die Techniken und die erlernten Skills natürlich auch testen und sucht natürlich dann auch richtige Kämpfe, richtige Gegner und tritt auch bei nationalen oder internationalen Events auf. Und es ist jetzt kein Phänomen nur bei den Active Clubs, das sieht man immer wieder. Auch bei anderen neonazistischen Organisationen wie den Hammerskins gibt es einzelne Akteure, die auch bei großen öffentlichen Kampfsportveranstaltungen auftreten. Und gerade in Ostdeutschland ist es immer wieder ein Phänomen, dass man Männer mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene auf sehr prominenten, stark beworbenen Veranstaltungen antrifft.
Also es gibt offenbar schon sehr lange eine Verbindung zwischen Rechtsextremismus und Kampfsport. Du hast gesagt, dass es darum geht, bereit für den Kampf zu sein. Machen wir es mal konkret. Was sagen denn Experten wie Alexander Ritzmann vom Counter-Extremism Project? Um welchen Kampf geht es der rechtsextremen Szene da genau?
Ja, es geht darum, am Ende in der Lage zu sein, Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
Das Ziel der Active Clubs ist, rechtsextreme Milizen, gewaltbereite Milizen aufzubauen und sich auf den sogenannten Tag X vorzubereiten, also den Tag des Umsturzes.
In den USA wird gesagt, wir haben im Moment noch keine politische Partei, die unsere Auffassungen vertritt. Also die Republikaner sind für die viel zu weich, viel zu links. Man braucht aber dann, wenn man eine rechtsextreme Partei hat, eine Miliz, die Straßenkämpfe durchführt. Man sieht so Bürgerkriegsszenarien. Man orientiert sich zum Teil an den 1920er Jahren in Deutschland.
Hitler war es schon wichtig, Kleingruppen aufzubauen oder die SA aufzubauen, die den politischen Gegner angreift und den Kampf auf der Straße sucht und dafür wehrhaft zu sein, auf den Tag X hinzuarbeiten, für den Umsturz hinzuarbeiten, für ein anderes politisches System zu erreichen.
Also die Grundidee von diesen Active Clubs, die gibt's schon lange. Was ist denn nach Einschätzung der Experten wie Alexander Ritzmann das Neue an ihnen?
Dass man versucht, in erster Linie unpolitisch aufzutreten. Es soll erstmal nicht um Ideologie gehen. Jeder soll sich damit identifizieren können, sich gemeinsam zum Sport machen, zum Wandern, für kleinere Aktionen zu treffen, sich zu vernetzen.
Im Kern ist es eine Wolf-im-Schafspelz-Strategie. Also gewaltorientierte Rechtsextreme trainieren, bereiten sich auf Gewalt vor, aber tun so, als würden sie nur Sport machen.
Wie Alexander Ritzmann so schön gesagt hat, mit dem wir gesprochen haben, um erstmal zu rekrutieren und dann die Leute zusammenzubringen. Und die Kaderschulung findet aber woanders statt. Also nicht wie bei anderen Kleinstparteien, wo das zusammengeht, sondern hier will man quasi über eine Männlichkeitsverständnis über den Sport unpolitisch daherkommen. So die Strategie aus den USA.
Faschismus soll Spaß machen. Man konzentriert sich auf Sport miteinander, zumindest in der öffentlichen Darstellung. Man will Grenzen bzw. Brücken bauen zwischen verschiedenen rechtsextremen Gruppierungen und man will die Sicherheitsbehörden in die Irre führen. Die sollen den Eindruck haben, hier sind einfach nur ein paar Rechte, die Sport machen. Das ist zwar nicht toll, aber das ist ja nicht illegal.
Und ich bin der Meinung, dass es in Deutschland sehr schnell gekippt ist in den Gruppen, gerade in Ostdeutschland. Gerade in Ostdeutschland wurde es sehr schnell sehr radikal.
Und woran machst du das fest?
Man hat versucht, das mit hippen Videos und tätowierten sportlichen Männern aufzubauen und ich bin der Meinung, dass es in Ostdeutschland letzten Sommer in den ostdeutschen Gruppen sehr schnell gekippt ist zu klaren Demonstrationsaufrufen, zu klaren Symboliken, zu rechtsextremen Flyer-Aktionen.
Wie viele Mitglieder haben denn die Active Clubs in Deutschland aktuell? Weißt du das? Hast du das recherchieren können?
Das ist schwer zu sagen. Also der Active Club Germania und die lokalen Untergruppen in allen Bundesländern haben zwischen 500 und mehreren tausend Mitgliedern. Und das sagen die Experten auch, wenn es darum geht, dieses Phänomen einzuschätzen, dass man sich auch fragen muss, oder es gab auch die Kritik während der Recherche, überbewertet man das nicht? Wird daraus jetzt nicht ein Hype? Ja, in den Gruppen haben die Active Clubs dann selber die Presseberichterstattung über ihren Active Club prominent dann gepostet und weiterverteilt quasi. Hey, schaut mal her, wir sind so cool, dass sogar die Sicherheitsbehörden über uns sprechen.
Gibt es denn auch Verbindungen zwischen der AfD, die ja in Teilen als rechtsextrem eingestuft ist, und diesen Active Clubs? Was hat eure Recherche da gezeigt?
Darauf habe ich keine konkrete Antwort, ob es da jetzt personelle Überschneidungen gibt oder ob AfDler jetzt im Active Clubs aktiv sind. Aber was man sieht, auch die Jugendorganisation der AfD trifft sich zum Teil zu Kampfsporttrainings oder im Brandenburger Wahlkampf hat die JA ein Video gedreht, wo jemand im Boxstudio trainiert. Oder in Baden-Württemberg gab es mal Werbung, um sich für ein Kampfsporttraining oder ein Boxtraining zu treffen. Aber das wird jetzt nicht so öffentlich beworben. Das macht man halt eher über andere Gruppen. Also die AfD veranstaltet jetzt nicht selbst Kampfsportveranstaltungen oder Trainings.
Lass uns kurz vorm Abschluss nochmal kurz auf das Gefahrenpotenzial dieser Clubs schauen und auf das, was da folgen kann, auf rechtsextreme Gewalt. Wie groß ist denn die potenzielle Gefahr, die mit den Active Clubs einhergeht?
Das ist im Moment schwer zu sagen, weil man nicht weiß, wie viele Mitglieder diese Active Clubs haben. Aber Alexander Ritzmann, einer unserer Experten, hat immer ganz klar darauf hingewiesen, dass diese Active Clubs gefährlich sind und dass die Behörden da genauer hinschauen sollten, weil es eine Gefahr ist.
Was machen denn die Behörden dagegen? Gehen die schon irgendwie dagegen vor?
Diese Frage kann ich nicht konkret beantworten. Ich kann nur sagen, dass die Sicherheitsbehörden es auf den Schirm haben seit letztem Jahr, darauf hingewiesen haben. Und das zeigt ja, dass sie die Gefahr sehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch diese Gruppen zumindest anschauen. Ob darüber hinaus was passiert, kann ich nicht beantworten. Und sonst beschreiben halt alle das Phänomen, aber machen auch keine Angaben zu Mitgliedern oder wirklichem Gefahrenpotenzial.
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Florian Barth und Lukas Waschbüsch. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Ja, und wir bleiben noch beim Thema in Brandenburg. Da ist die politisch motivierte Kriminalität sehr stark angestiegen. Im vergangenen Jahr sind demnach fast 70% mehr Delikte registriert worden. Nico Hecht fasst zusammen.
Gut 6.800 politisch motivierte Straftaten letztes Jahr, so viel wie noch nie, seit das aktuelle Meldesystem 2001 gestartet war, muss Innenministerin Katrin Lange, SPD, bestätigen.
Insbesondere viele Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen. Besorgniserregend, dass wir hier in Brandenburg eine Entwicklung haben, wie hier politische Auseinandersetzungen stattfinden.
Der Anstieg der Straftaten ist enorm, berichtet Lange. 2023 waren es gut 4.000. Die vielen Wahlen waren offenbar Treiber der Statistik. Fast 1.900 Taten hatten einen solchen Zusammenhang.
Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wir haben ja irgendwann Wiederwahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
Und Brutalisierung so lange. Denn die absolut überwiegende Mehrzahl solcher Straftaten habe sich zwar so lange, Gott sei Dank, gegen Dinge und nicht gegen Menschen gerichtet, aber es gebe auch einen Anstieg der Gewalttaten. 225 letztes Jahr, 174 waren es 2023. Und zur Hälfte bei den Taten insgesamt, wie bei den Gewaltdelikten, sind die Taten jeweils rechtsmotiviert. Wobei Täter, wenn sie in Gruppen handeln, anders zueinander finden als etwa noch in den 1990er Jahren, so Polizeipräsident Oliver Stepin.
Es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Ich glaube, da müssen wir genau hingucken, dass diese schnellen Bekanntschaften oder auch das schnelle Auflösen über das Internet Internet, die Kommunikation, das sich treffen und dann wieder seiner Wege gehen, das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Schwerpunkt der Polizeiarbeit bleibe also in dem Bereich der Rechtsextremismus. Das legen auch die Zahlen nahe. Linksmotivierte Straftaten machten nicht ganz ein Fünftel aus. Die terroristischen Straftaten hätten nur im einstelligen Bereich gelegen, wobei es sich eher um Finanzierungstaten als um Anschlagspläne gehandelt habe, so der Polizeipräsident. Man beobachte in Brandenburg auch wieder Gruppen von rechtsextremen Jugendlichen und erkenne:
immer wieder sehr junge Täter, sich schnell radikalisieren und schnell handlungsbereit werden. Dann kommen natürlich die Möglichkeiten des Internets dazu, mindestens temporär vermeintliche oder tatsächliche Unterstützer um sich zu scharen.
Ein Massenphänomen sei das aber nicht, so der Polizeipräsident. Deswegen, so die SPD-Innenministerin, sei man auch weit weg von Verhältnissen wie in den sogenannten Baseballschlägerjahren in den 1990ern. Aber es gebe einen riesigen Präventionsbedarf. Deshalb kündigte Katrin Lange an, dass Polizei und Verfassungsschutz diese Arbeit auch noch intensivieren würden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Wolfgang Berger. Europa will deutlich aufrüsten. Woher das Geld dafür kommen und wie es am besten eingesetzt werden soll, darüber beraten heute die EU-Finanzminister am zweiten Tag ihres informellen Treffens in Warschau. Aus der Nachrichtenredaktion Lukas Knauer.
Angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen, heißt es in der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Eine neue zwischenstaatliche Einrichtung könnte das ändern. Einem Vorschlag zufolge könnten ihr auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien angehören. Hintergrund sind der Ukraine-Krieg und Zweifel daran, ob die USA das von Russland angegriffene Land weiter unterstützen.
Gestern hatten Deutschland und andere Länder der Regierung in Kiew weitere Militärhilfen zugesagt. Bei dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel versprach Verteidigungsminister Pistorius unter anderem 4 weitere Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T und 15 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1. Außerdem will Deutschland Aufklärungsdrohnen und 100.000 Schuss Artilleriemunition an die Ukraine liefern. Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Zur Begründung hieß es aus dem Justizministerium in Kopenhagen, die Terrorbedrohung sei unverändert ernst. Als Beispiele nannte das Ministerium militante Islamisten im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. Zwischendurch wurden sie etwas gelockert und dann aber wieder verschärft. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und 2-mal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der HSV bleibt Tabellenführer, weil Köln nur 1:1 in Fürth gespielt hat.
Das waren die Nachrichten.